Wie übersteht Deutschland die globalen Erschütterungen? Wie kommen wir gestärkt aus der Krise? Im Podcast Vorangedacht spreche ich mit Menschen, die das Land voranbringen wollen, die mit Zuversicht, Ideen und Tatendrang Mut machen, statt nur zu meckern. Ich bin Florian Harms, Chefredakteur von T-Online und einer von vielen Zeitgenossen, die den Eindruck haben, dass wir mehr darüber reden sollten, was gut läuft und wie es vorangeht, statt uns den lieben langen Tag nur mit Problemen zu beschäftigen. Ich denke, diese Überzeugung teile ich mit meinem ersten Gast in diesem Podcast, der Nummer 1 im deutschen Staat. Herzlich willkommen, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
Herzlich willkommen, Herr Harms, hier im Schloss Bellevue.
Dankeschön, ich bin gerne wieder hier. Wir sprechen gleich über eine besondere Initiative, die Sie initiiert haben. Vorher aber mal ein paar Sätze zu dem Raum, in dem wir uns hier unterhalten. Wir sitzen hier in einem, ja, sehr offiziellen Amtszimmer, dem Amtszimmer des Bundespräsidenten, in einem Haus voller Geschichte, dem Schloss Bellevue in der Nähe des Berliner Hauptbahnhofs. Im Sommer wird das Schloss geschlossen und mehrere Jahre lang renoviert, weshalb Sie nun am Ende Ihrer Amtszeit in ein Behelfsquartier umziehen müssen. Sie erleben also nach 9 Jahren gerade Ihre letzten Tage als Schlossherr. Bisschen wehmütig?
Ein bisschen wehmütig und Sie sind vermutlich einer der letzten Gäste hier im Schloss, weil Sie hören es an dem Gerumpel in den oberen Stockwerken. Der Umzug läuft eigentlich schon. Oben werden gerade die sogenannten Graupners, die Riesenbilder, die eigentlich fast jeder kennt von den Filmaufnahmen, von den Fernsehaufnahmen hier im Schloss, werden gerade abgenommen. Das ist ein ziemlicher Aufwand, aber es ist der kleinere Teil des Umzugs. Auch wenn ich an die Bücher in meinem Büro denke, dann weiß ich, wie viel Arbeit noch vor mir liegt.
Wie viele Bücher stehen und liegen dort?
Eher liegen. Ich habe sie nicht gezählt und 2, 3 Kisten habe ich auch aussortiert. Also den Rest werde ich jetzt mitnehmen in das sogenannte Übergangsgebäude, das aber sich so technisch anhört. Ich war jetzt in der letzten Woche zum 2. Mal drin. Es ist ein sehr funktionales Gebäude. Es ist auch nicht versucht worden, Stil und Atmosphäre des Schloss Bellevue zu spiegeln dort. Das kann man nicht. Es ist ein moderner, wie soll ich sagen, Holzcontainerbau mit einer geschlossenen Fassade ringsherum, aber mit einer sehr angenehmen Arbeitsatmosphäre, so stelle ich mir das vor, innen mit großen Räumlichkeiten, die es auch gibt für Staatsempfänge, die wir dort dann auch machen können.
Aber jetzt waren Sie ja quasi 9 Jahre in diesem besonderen Gebäude. Gibt es hier irgendwo einen Lieblingsplatz in diesem Schloss, den Sie besonders gern haben?
Ein Lieblingsplatz, nein, eigentlich 2, müsste ich sagen. Die hängen natürlich ein bisschen damit zusammen, dass jeder versucht, Spuren in diesem historischen Gebäude zu hinterlassen. Und bei mir hängt es damit zusammen, dass ich in den ersten Wochen und Monaten, als ich als Präsident hier eingezogen bin, festgestellt habe, dass dieses Schloss natürlich ein Hohenzollernschloss ist. In diesem Schloss sich vielfältige Porträts von Hohenzollern und den Familien befinden, dass mir aber eines fehlte und das ist die Widerspiegelung des Heute, will sagen der Demokratie in diesem Schloss. Und deshalb haben wir damals angefangen, sehr vorsichtig und nicht um die Geschichte dieses Schlosses in irgendeiner Weise zu vernebeln oder gar zu verraten, haben wir vorsichtig begonnen, zunächst mal die Geschichte der preußischen Aufklärung hier stärker sich wiederfinden zu lassen mit einem Alexander- und Wilhelm-von-Humboldt-Saal, den wir eingerichtet haben, in dem viele Begegnungen stattfinden. Und vielleicht der Lieblingsraum, wenn Sie danach fragen, ist der Robert-Blum-Saal geworden, weil mir daran liegt, die älteren Schichten der Demokratiegeschichte Deutschlands wieder sichtbar werden zu lassen, in Erinnerung zu rufen. Und deshalb haben wir einen Robert-Blum-Saal eingerichtet, der im Grunde genommen den Weg zur Paulskirche in Frankfurt zeichnet, mit Abbildungen des Hambacher Schlosses, mit Abbildungen der Paulskirche, mit Robert Blum, der auf den Barrikaden in Wien für sein Eintreten für die Demokratie am Ende sein Leben verloren hat. Das ist der Raum, den wir vielleicht am häufigsten nutzen. Nicht der mit den reichsten Ornamenten ausgestattet ist. Das ist der Langhans-Saal, in dem wir Botschafterempfänge und vieles andere mehr machen. Aber der Robert-Blum-Saal ist der Raum, der sich am stärksten vielleicht zur Demokratiegeschichte dieses Landes und dieser Demokratie bekennt.
Über die Demokratie wollen wir gleich noch sprechen. Vorher aber, es geht in diesem Podcast um Erfahrungen, um Ideen und Impulse, die Mut machen, die das Land voranbringen können. Sie geben nun so einen Impuls. Sie haben den Grundgesetzgeburtstag am 23. Mai zum Ehrentag ausgerufen und nennen ihn den ersten bundesweiten Mitmachtag unter dem Motto für dich, für uns, für alle. Gemeinsam mit der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt laden sie alle Bürger ein, anzupacken, ich zitiere, um unser Land ein bisschen besser zu machen. Wie kamen Sie auf die Idee und warum ist unser Land nicht gut genug?
Ich glaube, es geht darum, dass wir uns bewusst werden, wie gut dieses Land tatsächlich ist und wie weit wir vorangekommen sind, auch durch die Kämpfe für das Engagement von Generationen, die vor uns liegen. Und in der Tat, es geht bei diesem Ehrentag um den Geburtstag des Grundgesetzes und geht um die Frage, wie wir diesen Tag, diesen Geburtstag, wie wir ihn angemessen begehen, wie wir ihn würdigen, wie wir ihn zu einer Angelegenheit aller in Deutschland machen und wie wir ihn gegebenenfalls gemeinsam feiern können. Das ist das, was mich bewegt hat, ihn einzurichten. Aber dahinter stehen natürlich noch ganz andere Fragen.
Sie haben im Vorfeld dieses Ehrentages den Satz gesagt, Demokratie lebt von Menschen, die mitmachen. Machen zu wenige Bundesbürger bei der Demokratie mit?
Ich glaube, das wäre zu einfach gesagt. Mich hat seit vielen Jahren eigentlich die Frage bewegt, wohinter versammeln wir Deutschen uns eigentlich noch? Und das ist keine nostalgische Rückschau, die die Ursache dieser Frage beinhaltet, sondern es haben sich einfach Veränderungen ergeben. Die Arbeits- und Wohnbiografien haben sich verändert. Will sagen, wer in einem Dorf oder einer Stadt, Kleinstadt geboren ist, der macht dort nicht notwendigerweise seinen Schulabschluss und wird auch dort nicht arbeiten. Das, was Sie noch sehr gut kennen, die abendliche Nachrichtensendung, gleichgültig ob Tagesschau oder heute, war so etwas wie das Lagerfeuer der Nation, wo wir uns ausgetauscht haben, wo wir uns auf den ähnlichen Informationsstand gebracht haben. Wir haben weniger individuelle Begegnungsmöglichkeiten heute und wir kommunizieren sehr viel stärker in Teilöffentlichkeiten als in der großen gemeinsamen Öffentlichkeit. Und das hat Folgen. Dafür suche ich nicht nach Schuldigen, sondern ich nehme diese Veränderungen zur Kenntnis und frage mich deshalb, wenn die Demokratie Nähe, Begegnung, Vertrauen braucht, wie können wir das wieder aufbauen? Und meine Antwort darauf ist, indem wir möglichst viele Erfahrungen machen durch gemeinsames Tun. Und hoffentlich gemeinsames Tun, das Spaß macht und dem, Sie haben es eben zitiert, mit dem wir die Welt, unser Land, das Dorf, die Stadt, unsere Nachbarschaft ein Stückchen besser machen.
Es gibt zahlreiche Aktionen rund um diesen Ehrentag, der sich über einen Zeitraum von 2 Wochen erstreckt. Das ist, glaube ich, so diese Aktionszeit. Da können Vereine, Firmen, Organisationen mitmachen. Ich habe mal gesehen, Sie haben es auch selber genannt, da ist zum Beispiel eine Aufräumaktion dabei, ein Straßenfest, ein Spieleabend im Seniorenheim. Nochmal nachgefragt, wieso stärken solche, ja vergleichsweise alltäglichen Situationen unser Gemeinwesen, unsere Demokratie?
Weil die Demokratie lebt nicht aus den Buchstaben des Grundgesetzes, sondern, wenn ich das so sagen darf, das Grundgesetz ist der Kopf, der aber Arme und Beine durch konkrete Menschen braucht. Und das soll sich an dem Geburtstag des Grundgesetzes widerspiegeln. Es ist ja nicht der erste Geburtstag und wir haben früher auch nach Möglichkeiten gesucht und sie gefunden, diesen Geburtstag zu begehen, das Grundgesetz zu würdigen. Ich war viele Male dabei, habe viele Male auch zwischen 2 Buchsbäumen gestanden und habe mit ernstem Gesicht eine Rede gehalten zum Inkrafttreten des Grundgesetzes, zu den Garantien von freier Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, die unsere Bürger mit großer Mehrheit ja nach wie vor leben und begrüßen. Wir haben auch sogar 2-mal Durchbrechungen dieser ernsten Feierlichkeiten versucht. Zum 70-jährigen Jubiläum etwa hatte ich 200 Menschen aus ganz Deutschland eingeladen, mit denen wir hier bei schönstem Wetter im Mai im Park des Schloss Bellevue diskutiert haben über das, was gut ist, das, was schlecht ist in unserem Lande, wo Verbesserungsmöglichkeiten bestehen. Wir haben zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes ein großes Fest der Demokratie gefeiert. Und trotzdem fehlte mir eines. Alle diese Versuche, die Erinnerung an das Grundgesetz, an die Verfassung zu verbreitern, blieben am Ende doch in der Sphäre des politischen Berlin. Und was mir fehlte, war wie wir diesen Geburtstag tatsächlich zur Angelegenheit von allen machen können. Und dazu, glaube ich, ist dieser Ehrentag mit den vielen, vielen Aktivitäten, von denen Sie einige eben schon angesprochen haben, eine gute Gelegenheit und vielleicht auch eine Gelegenheit, die Erfahrung zu machen, dass wir so ganz ohnmächtig, wie wir uns gelegentlich in dieser von Krieg und Krisen geplagten Welt fühlen, dass wir so ganz ohnmächtig doch nicht sind, dass wir etwas verändern können, dass wir gemeinsam etwas verändern können. Oder, wie ich gerne sage, Zusammenhalt entsteht durch gemeinsames Tun. Und dieses gemeinsame Tun, das soll im Vordergrund an diesem Ehrentag stehen. Also nicht ein weiterer Tag, wo wir alle uns verabschieden und ins Grüne fahren, sondern ein lebendiger Ehrentag, den wir mit vielen, vielen Aktivitäten von Flensburg bis Garmisch-Partenkirchen füllen.
Dieses gemeinsame Tun hat in Deutschland ja Tradition. Deutschland gilt als Land, in dem das Ehrenamt einen hohen Stellenwert besitzt. Ich habe nochmal nachgesehen, knapp 28 Millionen Menschen engagieren sich hierzulande ehrenamtlich, also rund ein Drittel der Bevölkerung. Jetzt gibt es aber weitere 5 Millionen Bürger, die in Umfragen angeben, sie wären zwar zum Ehrenamt bereit, sie tun dann aber nichts. Wo liegen da die Hürden aus Ihrer Beobachtung?
Ja, zunächst mal ist es so, dass wir uns allesamt glücklich schätzen dürfen, dass es so viele gibt in Deutschland, die an mehr denken als nur sich selbst. Die an die alleinerziehende Mutter in der Nachbarschaft denken, den Kindern bei den Schularbeiten helfen, die vielleicht Kranke im Krankenhaus besuchen, die Sterbende im Hospiz begleiten und vieles andere mehr. Das ist ein wirkliches Rückgrat unserer Demokratie, dieses Ehrenamt. Wir können das gar nicht genug hochschätzen und würdigen. Trotzdem, wir machen ja auch eine Feststellung, und die habe ich bei vielen Reisen in dieses Land gemacht. Das Ehrenamt wird älter, wie wir alle. Ich will sagen, es wird nicht mit derselben Selbstverständlichkeit an die nächsten Generationen weitergegeben, wie ich das zum Beispiel noch erlebt habe. Und deshalb kommt es eben auch darauf an, dass wir neue Interessierte für das Ehrenamt gewinnen. Und das können wir nicht durch eine öffentliche Verpflichtung, durch eine Anordnung machen, sondern, und das ist der Sinn des Ehrentages, ein möglichst niedrigschwelliges Angebot zu machen. Und das Angebot kann man zum Beispiel finden, wenn man sich auf dem Engagementsfinder von www.ehrentag begibt. Dort kann man inzwischen weit über 2000 Angebote finden, wo man sich mal 1 bis 2 Stunden, mal einen Tag oder 2 Tage melden kann und in das Ehrenamt hineinschnuppern kann, um für sich festzustellen, das könnte auch was für mich sein. Ich will sagen, der Ehrentag ist eine Erinnerung an das Grundgesetz, an die Werte des Grundgesetzes, an Demokratie, Freiheit und Rechtsstaatlichkeit, an faire Wahlen und vieles andere mehr. Das steht im Vordergrund. Nicht die Werbung für das Ehrenamt. Aber wenn jemand beim Schnupperkurs, wenn ich das so sagen darf, feststellt, Mensch, das ist auch was für mich, dann umso besser.
Und dieser Schnupperkurs kann dann ein Instrument sein, um Jüngere vielleicht auch daran zu führen. Denn man sieht schon, man sieht das auch in Studien, dass jüngere Generationen jetzt eher weniger bereit sind, sich vielleicht über Monate oder Jahre ehrenamtlich zu engagieren. Das ist eher projektbezogen, das sind vielleicht eher kürzere Zeiträume. Und da würde ich gerne noch einen Gedanken ins Spiel bringen, denn Sie haben sich für eine soziale Pflichtzeit ausgesprochen. Sie haben gesagt, jeder Bürger soll eigentlich einmal im Leben etwas für die Gemeinschaft leisten. Offen gestanden, als ich das gehört habe, dachte ich unwillkürlich, hat der Bundespräsident das womöglich im Tagesanbruch von T-Online gelesen? Sie haben sich natürlich Ihre eigenen Gedanken gemacht. Daher die Frage, warum muss man Bürger zur guten Tat verpflichten?
Meine feste Überzeugung ist, und das sage ich nochmal ohne Nostalgie und ohne Schuldvorwurf, unsere Lebensverhältnisse haben sich verändert und wir leben nicht mehr in der Zeit, in der wir uns aus denselben Quellen informiert haben. Wir sind wesentlich stärker unterwegs in den sozialen Medien. Auch ein großer Teil der politischen Kommunikation wandert ab in die sozialen Medien. Und meine Erfahrung und meine feste Überzeugung ist, je mehr wir uns nur noch unter denjenigen bewegen, die uns bestätigen, je mehr wir uns nur noch in der Blase bewegen derjenigen, die genauso denken und fühlen wie ich, umso mehr geht Entscheidendes für die Demokratie verloren. Das ist Empathie, das ist Neugier und das ist Respekt vor dem anderen, auch vor dem anderen, der möglicherweise eine andere Meinung haben. Und wir brauchen wieder Gelegenheiten, um zu erfahren, dass es diese Werte und diese Möglichkeiten sind, die wir alle, die vor allen Dingen die Demokratie braucht, um sie für die Zukunft zu sichern. Und einer der Gedanken, wofür ich seit längerer Zeit auch öffentlich werbe, ist die Idee einer sozialen Pflichtzeit, was nicht zwingend ein Jahr bedeuten muss. Ich habe mal gesagt, irgendwas zwischen 6 Monaten und einem Jahr kann ich mir vorstellen, was auch nicht festgelegt ist auf eine gesellschaftliche Aktivität, sondern das kann im sozialen Bereich sein, das kann auch bei der Bundeswehr sein, das kann im kulturellen oder ökologischen liegen. Jedenfalls die Bereitschaft eines jeden Menschen, einen kleinen Teil seiner Lebensarbeitszeit zu opfern, und zu opfern ist eigentlich schon falsch, bereitzustellen, um für das gemeinsame Ganze etwas zu tun, darum geht es mir. Und wenn wir den Rückbezug zum Grundgesetz suchen, dann darf ich daran erinnern, im Grundgesetz steht ja nicht, alles Gute kommt von oben, sondern alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Das ist der Kernsatz des Grundgesetzes. Und das heißt doch, das verkörpert das Verständnis, dass Demokratie dann gelingt, wenn möglichst viele an ihr teilhaben, aber nicht nur als Konsument, sondern indem sie auch mittun.
Diese Idee klingt ja bestechend. Ich, offen gestanden, finde sie persönlich auch gut. Ich habe Zivildienst gemacht und diese Zeit hat mich sehr geprägt. Bis heute, ich wäre ein anderer Mensch, wenn ich das damals nicht gemacht hätte. Jetzt ist aber diese Idee, die Sie da auch vorangetragen haben, einer sozialen Pflichtzeit, ja von den Regierungsparteien eigentlich nicht groß aufgegriffen worden. Enttäuscht Sie das?
Ich glaube, es stimmt nicht. Die Idee ist durchaus aufgegriffen worden und ich habe sie ja nicht auf die Tagesordnung gebracht, weil ich damit gerechnet habe, in 14 Tagen wird das Gesetz sein. Umso mehr, als eine soziale Pflichtzeit auch eine Grundgesetzveränderung braucht. Insofern ist geduldiges Werben notwendig. Das tue ich. Ich habe nicht gezählt, wie viele Gespräche wir allein hier im Bellevue geführt haben. Aber die Vielzahl der Gespräche hat schon dafür gesorgt, dass vielleicht auch ein wenig Ängstlichkeit, Scheu vor der Debatte um die soziale Pflichtzeit gewichen ist. Und wenn Sie heute in die Umfragezahlen hineinschauen, dann haben wir ungefähr 64-65% Zustimmung für die soziale Pflichtzeit. Das hätte ich mir ehrlich gesagt vor 2 Jahren so noch nicht vorstellen können, will aber sagen, dass diese Idee keineswegs tot ist. Sie wird, glaube ich, mit der Debatte über die Wehrpflicht auch nochmal eine neue Aktualisierung erfahren, weil ja meine Überzeugung bleibt, wenn sich herausstellen sollte, dass die Freiwilligkeit, die wir gegenwärtig im Dienstrecht der Bundeswehr verankert haben, wenn die Freiwilligkeit nicht ausreichen wird, um auf eine notwendige Personenzahl der Bundeswehr, der Soldatinnen und Soldaten zu kommen, dann wird die Debatte um die Wehrpflicht wieder aktuell werden. Und mit der Wehrpflicht war immer die Frage nach der Wehrgerechtigkeit verknüpft in der Vergangenheit. Sie erinnern sich, Sie selbst haben Zivildienst gemacht, wie Sie eben gesagt haben. Und nach meiner Überzeugung ist ja die gerechteste Lösung, wenn jeder ein Stück seiner Lebenszeit zur Verfügung stellt, um etwas für die Allgemeinheit zu tun, dann ist der Streit um die Wehrgerechtigkeit eigentlich einer, der schon überwunden ist. Insofern spricht aus Gründen der Demokratie viel dafür, dass wir uns diesem Gedanken öffnen und am Ende etwas reduziert gesagt, wenn wir zu der Debatte über die Wehrpflicht kommen, wäre es am Ende auch ein Aspekt der Gerechtigkeit.
Sind Sie dafür, wieder eine echte Wehrpflicht einzuführen?
Die Politik hat jetzt entschieden, die Bundesregierung, das Parlament hat jetzt entschieden, dass wir in den nächsten Jahren durch aktive Werbung und durch Attraktivitätssteigerung Soldaten auf freiwilliger Basis, Soldaten und Soldatinnen auf freiwilliger Basis zusätzlich gewinnen. Ob dann die notwendige Zahl erreicht wird, wird sich in den nächsten 2 Jahren zeigen. Ich zweifle, ob die Freiwilligkeit ausreicht.
Würden Sie auch noch mal so eine soziale Pflichtzeit machen? Und was würden Sie dann tun?
Ich habe meine soziale Pflichtzeit in Gestalt des Dienstes bei der Bundeswehr hinter mir. Aber Man kann sich schlecht in die eigene Jugend zurückversetzen. Und ich habe Verständnis dafür, dass die ganz Jungen, die 15- bis 20-Jährigen, vielleicht diejenigen sind, die die größte Skepsis gegenüber der sozialen Pflichtzeit haben. Auch mit denen haben wir hier viele Runden gedreht. Aber ich für mich kann mir das durchaus vorstellen, ja.
Sie haben gerade Ihre Jugend angesprochen. Sie sind in Brakelsieg in Ostwestfalen aufgewachsen, unter Kennern bekannt als Dorf der Lieder, knapp 900 Einwohner. Und wenn man die Webseite brakelsieg.de anklickt, dann bekommt man eine Fehlermeldung. Wir können also völlig wertfrei sagen, das ist tiefe deutsche Provinz. Dort haben Sie als 10-Jähriger im Fußballverein gekickt. Was haben Sie in dieser Zeit über das Gemeinwesen gelernt, erfahren, was Sie möglicherweise bis heute prägt?
Ist übrigens ein gutes Beispiel, weil auch das die Veränderungen zeigt. Brakelsieg in der Tat war das Dorf der Lieder, bekannt damals wegen der beiden großen Gesangvereine, die es gab, die es beide inzwischen nicht mehr gibt. Den Sportverein, dem ich bis heute angehöre, den gibt's noch. Und natürlich habe ich damals auch nicht darüber nachgedacht, was ist das Ehrenamt. Ich habe damit gelebt und gerne gelebt, dass es für mich Fußballtrainer gab, die zweimal die Woche zur Verfügung standen, einmal zum Training, einmal zum Spiel. Wir haben Menschen gehabt, die Trikots gewaschen haben, den Platz abgestreut haben und die Netze in Ordnung gehalten.
Welche Positionen haben Sie gespielt?
Unterschiedlich. In der Schülermannschaft habe ich Verteidiger gespielt, in der Jugendmannschaft dann zu den bis 18-Jährigen habe ich rechtes Mittelfeld gespielt. Wir haben also davon gelebt, dass es Menschen gab, die Zeit zur Verfügung gestellt haben, um uns den Weg in den Sport und zur Freizeitbetätigung zu ebnen. Und bis hin dazu, dass uns Menschen am Sonntag durch die Gegend im ganzen Landkreis gefahren haben zu den Spielen und wieder zurück. Nochmal, ich habe natürlich nicht den Eindruck gehabt, das hat irgendwas mit dem Ehrenamt zu tun. Vermutlich kannte ich die Bezeichnung noch gar nicht. Aber ich bin damit aufgewachsen und weiß, wie wertvoll das für mich und für die örtliche Gemeinschaft und am Ende für unser Land ist. Und ergänzend vielleicht noch prägender für mein eigenes Leben, dann ein paar Jahre später, ich war schon fortgeschrittener Schüler, die Schule war auch nicht mehr im eigenen Ort, sondern in der Nachbarschaft, ich war Fahrschüler. Und die Grundschule im eigenen Ort war natürlich lange geschlossen und es gab Debatten darüber, dass sie abgerissen werden sollte. Und wir waren damals einige Jugendliche im Dorf, die gesagt haben, das ist doch völlig unnötig, ist eigentlich ungerecht. Wir haben keinen Treffpunkt hier im Dorf und die Schule, die eigentlich ideal wäre, die Schulräume, sollen beseitigt werden. Und wir haben damals eine Initiative geschaffen zur Einrichtung eines Jugendzentrums in unserem kleinen Dorf. Und vielleicht waren wir selbst überrascht und erschrocken. Das funktionierte auf einmal. Auf einmal hat die Stadtverwaltung gesagt, ja, können wir uns vorstellen, wenn ihr euch das selbst herrichtet. Daraus ist ein Jugendzentrum geworden. Ich habe die Jahre nicht gezählt. Ich war damals so 16, würde ich sagen. Das Jugendzentrum besteht bis heute. Und was ich aber eigentlich sagen will, wenn man einmal im Leben Selbstwirksamkeit, sagen die Sozialwissenschaftler, wenn man einmal im Leben die Erfahrung gemacht haben, dass sich das Engagement rechnet, dass man etwas verändern kann, dass man die Dinge vor Ort vielleicht sogar zum Besseren wenden kann, das prägt eigentlich fürs Leben. Also für mich war das eine Erfahrung, die mich wahrscheinlich auch zu einem politischen Leben gebracht hat.
Da haben Sie gemerkt, es geht, wenn man sich engagiert, dann kann man die Dinge bewegen.
So ist es.
Diese Selbstwirksamkeit ist ja aber auch etwas, was fehlen kann. Und jetzt haben wir seit Jahren eigentlich einen permanenten Krisensturm. Die Menschen sind häufig verunsichert wegen der Kriege in der Ukraine, in Gaza, im Iran, vorher Corona, jetzt der Energiepreisschock. Täglich äußert sich da der Donald Trump auf der anderen Seite des Atlantiks. Und ich habe schon den Eindruck, auch wenn ich manche Leserstimmen lese oder Hörerstimmen höre, dass viele Bürger zermürbt sind regelrecht von diesem Krisensturm, sich eher ins Privatleben zurückziehen, eigentlich mit der Welt da draußen gar nicht mehr so viel anfangen können und dann die Öffentlichkeit eher den Lauten überlassen. Jetzt reisen Sie als Bundespräsident regelmäßig im Land umher. Sie haben eine Veranstaltung gegründet, eine Serie Ortszeit Deutschland. Da verlegen sie ihren Amtssitz immer wieder in andere Orte und Städte und sprechen dort mit Bürgern. Teilen Sie meinen Eindruck, dass die Öffentlichkeit eigentlich ja weniger wird, dass weniger Menschen sich dort äußern wollen, oder ist das völlig falsch?
Ich würde sagen, eher im Gegenteil. Diese Reisen unter dem Titel Ortszeit Deutschland haben mich eher, ich will nicht sagen beruhigt, aber haben mir doch den Beweis erbracht, dass das Diskussionsbedürfnis unglaublich hoch ist. Und Sie haben von dem Krisengeschehen, auch Kriegsgeschehen um uns herum berichtet und natürlich beeindruckt, dass die Menschen in einer Weise, wie wir sie in den letzten Jahren jedenfalls nicht mehr gehabt haben. Ich habe das mal zum Gegenstand deiner Weihnachtsansprache gemacht und gesagt, ich verstehe durchaus, wenn Menschen sagen, ich kann mir keine abendlichen Nachrichten mehr anhören. Das bedrückt mich alles viel zu sehr und halte das eigentlich nicht aus. Nur, das ist natürlich kein Ausweg. Die Welt wird nicht besser dadurch, dass wir uns wegducken, sondern wir müssen akzeptieren, dass die Dinge im Augenblick so sind und müssen sehen, da wo wir sie beeinflussen können, sie auch tatsächlich zu beeinflussen. Und ich halte gar nichts von dieser Debatte, mit der wir uns immer selbst bestätigen, dass dieses Land eigentlich zur Veränderung unfähig ist. Das glaube ich nicht. Und ich habe es in meinem politischen Leben auch anders erfahren. Ich glaube, dass dieses Land reformfähig ist und geblieben ist. Und deshalb müssen wir oft darauf konzentrieren, vor allen Dingen die Dinge besser zu machen, auf die wir tatsächlich Einfluss haben. Und das ist natürlich die deutsche Innenpolitik und Wirtschaftspolitik und da, wo Reformen aus eigener Kraft möglich sind. Mich erinnert, wenn ich die öffentliche Diskussion betrachte, vieles an die Zeit um 1999, 2000, als die Welt vom kranken Mann Europas schrieb und nicht nur schrieb, sondern uns auch abgeschrieben hatte. Und wir haben diese Debatten, die damals der Economist aufgebracht hat, wir haben die im Grunde genommen im eigenen Land wiederholt. Ganze Bibliotheken, Regale sind ja entstanden von Literatur, in der wir uns gegenseitig bestätigt haben, es geht nichts mehr in diesem Land. Und das hat mich geärgert, hat mich auch enttäuscht, dass so viel mangelndes Selbstbewusstsein unser tägliches Handeln bzw. Nichthandeln bestimmt. Und ich wünschte mir sehr, dass wir zu diesem Selbstbewusstsein, das wir in vielen Phasen unserer Geschichte gezeigt haben, dass wir zu diesem Selbstbewusstsein zurückkehren. Will sagen, Abschied nehmen von mancher Weltuntergangsstimmung, was ja nicht bedeuten muss, dass man die objektiven Probleme, die Sie aufgezählt haben, ignoriert, aber dass man sie mit dem Selbstbewusstsein angeht, auch zum Positiven zu verändern.
Sie sprechen da aus Erfahrung. Sie haben seinerzeit als Kanzleramtsminister unter der Regierung von Gerhard Schröder die Agenda-Reformen mitgesteuert, mitgeprägt. Das war, würde ich mal sagen, so eigentlich der letzte große Moment, als wirklich tiefgreifende Reformen hierzulande umgesetzt wurden. Jetzt sind wir in einer Situation, in der wir nicht nur permanenten Krisen ausgesetzt sind, sondern in der jeden Tag darüber gesprochen wird. Sie haben es gesagt, was eigentlich nicht geht und was man machen müsste und was aber nicht vorankommt. Sei es die Gesundheitspolitik, die Steuerpolitik, die Sozialpolitik. Es ist förmlich mit Händen zu greifen hier in Berlin-Mitte, dass es dringend Reformen braucht. Es geht aber nicht so richtig voran. Bevor wir darüber reden, wie es geht, wo liegen die Hürden? Warum ist das so schwierig?
Ich glaube, wir müssen beide gerecht sein. Die Verhältnisse haben sich gegenüber der Agenda-Zeit auch noch einmal verändert. Die Agenda-Zeit war eine Zeit, die wahrlich nicht einfach war, aber sie lag vor den sozialen Medien, vor den Debatten in den sozialen Medien. Das heißt, heute sozusagen eine Bedingung zu finden, in der man die Ruhe und die Möglichkeit hat, Ideen, wie wir sie damals entwickelt haben, in einem großen Paket, bevor man die Möglichkeit hat, sie wirklich zum Abschluss zu entwickeln. Die Möglichkeiten sind weniger geworden. Dazu kommt, dass sich seit der Abwanderung eines Großteils der politischen Kommunikation in den sozialen Medien im Grunde genommen etwas verloren gegangen ist, was jede Demokratie braucht. Das sind die Zwischentöne zwischen dem Schwarz und Weiß. Das wissen Sie selbst als Teilnehmer dieser Kommunikation. Es ist heute schwer geworden, in den sozialen Medien Themen zu promovieren, die nicht auf ein klares Ja oder Nein oder klares Schwarz und Weiß. Die Demokratie lebt aber nun mal von Kompromissen und braucht die Beschäftigung mit den Zwischentönen, braucht Nachdenklichkeit. Und das ist weniger geworden. Das sind die Unterschiede. Aber im Übrigen bin ich der Meinung, dass die Menschen wissen und ahnen, dass wir Veränderungen im eigenen Land brauchen. Aber gleichzeitig haben sie natürlich Angst vor den Veränderungen, die möglicherweise kommen könnten. Damit hat jede Politik umzugehen. Damals, vor 25 Jahren, genauso wie heute.
Sie werden sich in Ihrer Rolle jetzt nicht explizit zu dem äußern, was der Bundeskanzler oder der Finanzminister sagen, aber vielleicht allgemeiner gefragt. Wenn man Friedrich Merz hört, Lars Klingbeil hört, Bärbel Baas hört, dann sind die schon an ziemlich vielen Stellen schwarz oder weiß. Also sie sagen, was geht, was nicht geht, was sie wollen, was sie auf gar keinen Fall wollen. Und dann sagt der SPD-Generalsekretär noch, er leistet erbitterten Widerstand, wenn man irgendwie versucht, die Rente mal anders anzugehen und zu reformieren. Die Sprache der politischen Spitzen, hat das auch was damit zu tun, dass es eigentlich heute so verfahren ist, die Situation?
Naja, das hat damit zu tun, dass Kommunikation, wir sprachen eben darüber, sich verändert hat, dass die Dringlichkeit auf jede Aussage des Koalitionspartners gleich mit derselben Münze heimzuzahlen möglicherweise zugenommen hat. Deshalb sage ich nochmal, Reformpakete entstehen eigentlich nicht vor den Mikrofonen und den Kameras, sondern die entstehen in geduldiger Arbeit, die mit Ernsthaftigkeit und tiefer Sachkenntnis geführt werden. Deshalb nach meinem Eindruck, ich spreche ja mit den Akteuren der Regierung regelmäßig, es fehlt, glaube ich, nicht an dem ernsten Willen, Veränderungen herbeizuführen. Es fehlt nicht daran, die Felder auszuleuchten, auf denen diese Reformen notwendig sind. Aber es ist bisher nicht gelungen, das in einem wirklich großen Paket zusammenzuführen, dass die Öffentlichkeit so überzeugt hätte, dass sie den weiteren Weg von Reformen bereitwillig mitgeht. Es ist im Gegenteil so, dass jeder Reformschritt mit großer Skepsis begleitet wird, und das führt natürlich auch dazu, dass die Ratings der Regierung und ihrer Angehörigen nicht so sind, wie ich mir vorstellen könnte.
Die Umfragen sind einfach miserabel.
dass die Regierung und Regierungsbeteiligten sich das wünschen. Insofern, geduldige Arbeit ist notwendig, geduldige Arbeit an den schwierigen Themen wie Reform des Sozialstaates ist notwendig. Und hier ist vielleicht einer der Nachteile, dass man zwei Chips eigentlich aus der Hand gegeben hat, bevor die Reformarbeit im Sozialstaatsbereich beginnt, indem die Mütterrente und die Rentenniveausicherung vorgezogen worden sind. Sind natürlich zwei Stellschrauben im Grunde genommen verloren gegangen, die eigentlich zu der großen Reform des Sozialstaats gehört hätten. Aber das ist jetzt vergossene Milch, und deshalb muss man jetzt sehen, dass mit den Empfehlungen der Sozialstaatskommission Regierungspolitik gemacht wird.
Waren ja Zugeständnisse des CDU-Chefs, des Kanzlers, insbesondere an die CSU und die SPD. Nochmal nachgehakt, weil ich das gerade raushorche. Damals bei den Agenda-Reformen ist das, wenn ich mich richtig erinnere, ja so gewesen, dass Peter Hartz weitgehend im Verborgenen oder in der Ruhe das ausgearbeitet hat. Und dann gab es einen großen Aufschlag mit einer Rede, und dann wurde eine CD-ROM überreicht. Und dann hat der Bundeskanzler, der damalige Gerhard Schröder, eine Rede gehalten und gesagt, so, wir müssen jetzt Reformen anpacken. Wäre das ein Modell, was Sie empfehlen würden? Also, dass man wirklich erstmal überlegt, wie kriegen wir das alles hin, ohne sich 20 Mal vorher zu äußern, zu streiten, und dann geht man gemeinsam vor die Presse? Und geht das überhaupt noch?
Ja, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Die Zeiten sind andere geworden. Sie sind auch politisch andere geworden. Wissen Sie, das Risiko, das Reformer früherer Jahre hatten, war, dass die SPD Wähler verloren hat an eine andere Partei, die aber zum demokratischen Spektrum gehörte. Das Risiko heute ist, dass die Parteien der Mitte ihre Wähler verlieren an die Radikalen, denen am Wohlergehen dieses Landes jedenfalls nicht alles liegt. Ich meine, die Radikalen auf beiden Seiten, deren Kernanliegen nicht unbedingt die Verbesserung der Lebensverhältnisse ist, sondern die ja sichtbar und häufig genug die Ängstlichkeit, die Befürchtungen von Wählern ummünzen in blinde Wut auf die Politik. Und von daher sage ich, das sind Bedingungen, die heute andere sind als noch vor 25 Jahren, als wir die Agenda diskutiert haben. Was auch natürlich in Vergessenheit geraten ist, die Agenda bestand auch aus den sogenannten Hartz-Reformen, aber es war ein Gesetzespaket von insgesamt 14 Gesetzen, zu denen eben auch Investitionen gehörte. Damals die Investitionen vor allen Dingen in den Ausbau der Kindertagesstätten, und dem ursprünglichen Entwurf war sogar der Mindestlohn enthalten, der allerdings dann herausgefallen ist, das mag man sich kaum vorstellen, weil die großen Industriegewerkschaften gesagt haben, Verabredungen zum Lohn ist Angelegenheit der Tarifpartner, da hat der Staat und die Politik gar nichts zu sagen. Die Geschichte ist dann später eine ganz andere geworden, aber auch das gehört dazu. Also will sagen, ja, es waren die Hartz-Reformen, es waren auch Investitionen, und es waren auch Aspekte darin, die den Gesichtspunkt der sozialen Gerechtigkeit, diese Reformen wie Mindestlohn, betont haben.
Das eine ist ja der politische Betrieb, das ist die Kommunikation in der Öffentlichkeit, die vielleicht auch manchmal dazu führt, dass es schwieriger ist, in Ruhe Reformen zu planen. Das andere ist der Modus, in dem wir hierzulande die Demokratie organisiert haben. Eigentlich ist ja immer irgendwo Wahlkampf, weil regelmäßig irgendwo Landtagswahlen stattfinden und da wird dann drüber berichtet. Und dann hat man schon häufig den Eindruck, dass dann die Vertreter von Parteien, aber auch Regierungen sich schwerer tun damit, dann genau diese Kompromisse einzugehen, die sie vorhin eingefordert haben oder angesprochen haben. Müsste man das ändern, das System, und jetzt mal salopp gesagt dafür sorgen, dass die Bundesländer alle an einem Termin wählen und dann ist 4-5 Jahre Ruhe und man kann in Ruhe reformieren?
Erstens hat uns die Tatsache, dass Bundestagswahlen und 16 Landtagswahlen stattgefunden haben, an der Reformnotwendigkeit und Reformfähigkeit dieses Staates nichts verändert. Reformen sind auch zu früheren Zeiten zustande gekommen, obwohl in einem halben oder dreiviertel Jahr in einem Bundesland irgendwo wieder gewählt wurde. Das Zweite ist, ich finde diese Debatte der unterschiedlichen Wahltermine für etwas überschätzt, weil selbst wenn wir heute zu dem Ergebnis kämen, dass Wahlen in den Bundesländern an einem oder zwei Terminen im Jahr stattfinden sollten, niemand kann verhindern, dass Regierungen platzen und dass dann Wahltermine aufgrund von Neuwahlen zu einem anderen Zeitpunkt als dem erwünschten angesetzt werden müssen. Also das ist kein Ausweg, den ich sehe, sondern ich glaube, wir sollten der Tatsache gewiss sein, dass Reformen immer langfristig in der Perspektive angelegt sein müssen.
Ich glaube, Markus Söder hat es gesagt, dass diese gegenwärtige Regierung die letzte Patrone der Demokratie sei, bevor möglicherweise die Radikalen an Macht und Einfluss geraten könnten. Ist das so? Also ist das jetzt die letzte Chance für eine Bundesregierung, die Dinge zu reformieren?
Ich verstehe, was Ministerpräsident Söder sagen will. Ich habe diese Formulierung bewusst nie benutzt, weil ich diese Endzeitstimmung, in der uns manche sehen wollen, nicht befördern will. Ich sage das nochmal, jetzt in einem Alter, wo ich auch lang zurücksehen kann. Das Alter hat wenig Vorteile, aber wenn es einen Vorteil hat, dann doch den, dass wir Krisen in der Vergangenheit erstens erlebt haben, aber was noch wichtiger ist, vor allen Dingen überwunden haben. Und das nehme ich mit in die Zukunft dieser Demokratie. Ich bin sicher, das, was uns jetzt umgibt und was nicht kleingeredet werden soll, was den notwendigen Ernst in der politischen Arbeit bedarf und hoffentlich auch dazu führt, dass wir die internationalen Krisen und Kriege wieder in den Griff bekommen, das alles wird nicht linear unsere Zukunft bis in das nächste Jahrtausend bestimmen. Und insofern komme ich nochmal auf das zurück, was ich vorhin gesagt habe, das ändern, was wir mit eigener Kraft ändern können. Dazu gehören die Reformen auf der einen Seite, dazu gehört aber auch, dass wir uns mit Blick auf die Sicherheitspolitik wesentlich stärker aufstellen als in der Vergangenheit. Ich würde mir auch wünschen, dass wir eine erwachsene Haltung zu dem Thema militärischer Stärke und außenpolitischer Diplomatie finden, will sagen...
Was heißt das?
Wir brauchen immer beides. Ich habe Phasen erlebt, in denen wir Angst davor gehabt haben, uns wirklich militärisch zu stärken. Ich kann mich noch erinnern, als wir 2014 in Wales auf einem NATO-Rat die 2%-Regel beschlossen haben, gab es nicht unbedingt Jubel im eigenen Lande, sondern manche haben von der Militarisierung der deutschen Außenpolitik gesprochen. Heute habe ich manchmal den Eindruck, dass es nur noch um militärische Stärke geht und dass Diplomatie und Außenpolitik, klassische Außenpolitik, zu gering geschätzt wird. Eine erwachsene Haltung heißt für mich, dass wir beides brauchen und beides möglichst effektiv und möglichst selbstbewusst handhaben.
Ist das für Sie auch ein Lernprozess? Denn an Ihrer eigenen Politik, auch der Perspektive aus Russland, ist ja auch viel Kritik geübt worden.
Ja, es ist viel Kritik geübt worden, aber es verhindert ja nicht die Einsicht, dass wir beides brauchen. Und jedenfalls, so habe ich meine Arbeit immer verstanden. Deshalb habe ich vorhin auch auf den frühen Beschluss zur Ausgabenstärkung der Verteidigungspolitik hingewiesen. Und ich habe mich bemüht, solange es ging, die diplomatischen Möglichkeiten, die dieses Land hat, und die sind groß, die diplomatischen Möglichkeiten auch zu nutzen. Und wenn ich das noch anhängen darf, das, was mich an der Auseinandersetzung über den Iran und den Irankrieg am meisten enttäuscht und fast wütend macht, ist die Tatsache, dass es nicht lange her ist, als viele der Meinung waren, dass Präsident Trump ja gar nichts anderes übrig geblieben wäre, als diesen Krieg an der Seite der Israelis zu führen, weil ja diplomatische Möglichkeiten in der Vergangenheit nichts genutzt hätten. Und es ist gerade 10 Jahre her, dass nach 8-jährigen Verhandlungen, von denen ich 6 Jahre beteiligt war, an den Verhandlungen gelungen ist, am 14. Juli 2015 ein Abkommen mit dem Iran zu schließen, in dem der Iran auf die Entwicklung der Nuklearbombe nicht nur verzichtet hat, sondern den Nachweis führen musste, dass er tatsächlich auch nicht im Geheimen an solchen Entwicklungen arbeitet, mit Transparenzvorschriften, mit genauen Vorschriften, was die Zahl und die Kapazität der Zentrifugen angeht und vieles andere mehr. Ein Abkommen, das mit den Amerikanern, mit den Russen, den Chinesen und 3 europäischen Staaten, darunter Deutschland, verhandelt worden ist. Ernsthaft, in allen Details. Und deshalb kann ich nicht verstehen, dass rückwirkend behauptet wird, diplomatische Möglichkeiten hätten nichts genutzt. Es wäre gut gewesen, wir hätten diese Vereinbarung beibehalten. Sie ist damals von der amerikanischen Administration 2018 aufgekündigt worden, und die Konsequenzen, die wir jetzt sehen, hätten nicht sein müssen, aus meiner Sicht. Deshalb habe ich gesagt, das ist auch ein unnötiger Krieg, den wir dort führen.
Macht Donald Trumps Politik die Welt unsicherer?
Die Vielzahl der Konflikte beunruhigt mich deshalb, weil wir bei keinem der Konflikte wirklich zu einer Einhegung gekommen sind bisher. Und ich würde mir wünschen, dass wir uns auf die Konflikte, die jetzt schon da sind, konzentrieren, um möglichst gemeinsam mit den Amerikanern nach Möglichkeiten nicht nur für einen Waffenstillstand, sondern für dauerhaften Frieden und auch einer neuen Sicherheitsordnung, gerade auch für den Bereich des Mittleren Ostens, zu suchen. Ich glaube, wir müssen im Nahen und Mittleren Osten neu denken, in der feindschaftlichen Stellung, in der sich die Staaten des Mittleren Ostens, sei es die Golfstaaten, sei es Israel, sei es der Iran, einander gegenüberstehen, das darf nicht die Zukunft dieser Region bestimmen.
Herr Bundespräsident, im kommenden Frühjahr, in weniger als einem Jahr, scheiden Sie aus dem Amt. Welcher Satz oder welche Botschaft soll von Ihnen in Erinnerung bleiben?
Ich hoffe, es ist nicht nur ein Satz und nicht nur ein Absatz, sondern es soll in Erinnerung bleiben, dass dieser Bundespräsident in seinen 10 Jahren Amtszeit das ihm Mögliche getan hat, um Demokratie zu stärken, um demokratisches Selbstbewusstsein zu stärken.
Dann gestatten Sie mir bitte zum Schluss noch einige banale Fragen. Sie dürfen auch ganz knapp antworten. Welches Buch, das nichts mit Politik zu tun hat, liegt gerade auf Ihrem Schreibtisch, über den wir vorhin gesprochen haben?
Ja, das ist jetzt ganz schwer zu sagen, weil es sind 3 Bücher, die auf dem Schreibtisch liegen, 2, die gelesen sind, 1, das ich gerade lese. Vor Ostern habe ich gelesen, Giuliano Di Empoli.
Oh ja, toller Autor.
Stunde der Raubtiere.
Stunde der Raubtiere, sehr empfehlenswert.
Über Ostern, das passte, habe ich Nelio Biedermann gelesen, Lazar, eine Geschichte über eine ungarische adligen Familie zum Ende des Habsburger Reiches und über den Faschismus bis in die heutige Zeit hinweg. Und jetzt habe ich gerade angefangen, das passt zu Di Empoli von Peter Sloterdijk, Der Fürst und seine Erben, wo er nochmal dazu anregt, Machiavelli neu zu lesen.
Was ist Ihre Lieblingsmusik oder Ihr Lieblingssong?
Lieblingsmusik ist ganz zweifellos Jazz.
Ah, da sind wir schon zwei.
Und ich konnte ja auch ein wenig dazu beitragen, dass der Jazz neben Bach und Beethoven, die wir nicht vertrieben haben hier im Schloss Bellevue, aber dass der Jazz hier seine ständige Heimat gefunden hat.
Bei den Sommerkonzerten. Welche Eigenschaft schätzen Sie bei anderen Menschen am meisten?
Verlässlichkeit und die Treue zur Wahrheit.
Wenn Sie nicht Politiker geworden wären, welchen Beruf hätten Sie wohl heute?
Naja, ganz am Anfang meiner Jahre nach dem Abitur, ehrlich gesagt, war ich auf einem ganz anderen Weg. Eigentlich wollte ich, wie viele Juristen übrigens, wie ich festgestellt habe, Architekt werden. Vielleicht hat das auch was miteinander zu tun, das müsste man nochmal analysieren. Ich bin's dann nicht geworden, weil das so eine Zeit war, in der viele gesagt haben, die Bautätigkeit geht wahnsinnig zurück. Es ist schwer geworden für Architekten zu überleben und insbesondere den kleineren Berufen. Ich habe dann, wenn Sie so wollen, den Brot- und Butterberuf des Juristen erlernt und war dann lange Zeit eigentlich auf dem Weg, auch in der Wissenschaft zu bleiben. Nach dem Mauerfall haben sich Dinge dann ganz anders entwickelt.
So kann die Geschichte Einfluss nehmen auf den persönlichen Lebensweg. Der Weg an die Spitze ist oft mit Entbehrungen verbunden, wenn Sie mal ehrlich zurückblicken. Was war das größte persönliche Opfer, das Sie für Ihre politische Karriere bringen mussten?
Ja, unsere Tochter war gerade 2, als ich von der Landesebene Niedersachsen in den Bund wechselte. Und das war die Zeit, in der wir Berlin gerade aufbauten für das Kanzleramt. Also insofern, wenn Sie nach Entbehrungen fragen, war es schon die Zeit, die ersten Jahre der intensiven Beschäftigung mit dem eigenen Kind. Das ist nicht so gelungen, wie ich mir das gewünscht hätte.
Das kann ich als pendelnder Vater gut nachempfinden. Was werden Sie als erstes tun, wenn Sie im kommenden Frühjahr aus dem Amt ausgeschieden sind?
Ich habe mir nichts vorgenommen, außer der Tatsache, dass ich die ersten 100 Tage auf keine Briefe antworte, in denen ich eingeladen werde zu Kuratoriumsvorsitzenden oder ähnlichen Veranstaltungen, sondern ich werde mal sehen, welche Möglichkeiten und Gelegenheiten sich ergeben. Ich werde ganz sicherlich nicht allein ins Rosenschneiden mich verlieben, sondern tätig sein, auch politisch tätig sein, aber insbesondere meine Nachfolger, Nachfolgerin nicht ins Handwerk frischen, sondern Betätigungen suchen, die mir auch Freude machen und wo man vielleicht ein bisschen was von der eigenen politischen und Lebenserfahrung nutzen kann. Ich denke darüber nach, was meine Wandertour nach dem Ende meiner Amtszeit sein wird. Und eine habe ich mir ausgesucht, die ich vor 15 Jahren schon mal gemacht habe. Das ist eine Alpenüberquerung vom Königssee zu den Drei Zinnen. Und das reizt mich nach 15 Jahren mit 70 Jahren Lebensalter. Das reizt mich doch nochmal festzustellen, ob das noch klappt.
Da wäre ich ein bisschen neidisch. Toll. Ich finde, das ist ein gelungenes Schlusswort. Herr Bundespräsident, lieber Frank-Walter Steinmeier, herzlichen Dank für Ihre Zeit, für den Austausch und für Ihre Antworten. Bitte bleiben Sie uns als Leser von T-Online und vom Tagesanbruch treu und vielleicht können wir Sie ja auch als Hörer der nächsten Folge des Vorangedacht-Podcasts begrüßen. Dankeschön.
Aber sehr gern. Vielen Dank. Danke fürs Kommen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, hoffentlich hat Ihnen der Auftakt zu diesem neuen T-Online-Podcast gefallen, in dem ich mit Mutmachern darüber rede, wie sich das Land voranbringen lässt. Falls Sie mir schreiben möchten, erreichen Sie mich über die E-Mail-Adresse podcasts@t-online.de. Für heute verabschiede ich mich aus dem Schloss Bellevue, aus dem Amtszimmer des Bundespräsidenten und sage Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.